Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Marco Kolle. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. Es werden tausende Menschen erwartet. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Polizei verhaftete bei Kundgebungen hunderte Menschen. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle mit der Verhaftung İmamoğlu's seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien haben mehrere Länder und Organisationen Myanmar Hilfe zugesagt. China werde für das Land humanitäre Güter bereitstellen im Wert von über 13 Millionen US-Dollar. Das teilte die chinesische Botschaft in Myanmar mit. Die EU kündigte an, erste Soforthilfe in der Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die Militärregierung in Myanmar bestätigte bisher rund 1000 Todesopfer und über 2300 Verletzte. Auch das benachbarte Thailand ist vom Beben betroffen. Nach wie vor werden dort zahlreiche Menschen vermisst. Zum Sport. Fanny Smith gewinnt zum 4. Mal den Gesamtweltcup im Skicross. Diesen sicherte sie sich mit einem 3. Rang beim heutigen Weltcuprennen im schwedischen Idre Fjäll. Die 32-jährige Wattländerin zeigte sich sichtlich erfreut über ihren Erfolg.
Es ist schon viele, viele Arbeit nach, ich weiß nicht, es ist meine 16. oder 17. Saison in diesem Sport professionell und noch da sein und noch eine Kugel zum Holen ist ja unglaublich.
Letzte Woche war Fanny Smith in St. Moritz bereits Skicross-Weltmeisterin im Einzel und im Team geworden. Das Wetter. Im Norden ist es heute oft grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 18 Grad. Morgen Sonntag ist es im Norden dann zeitweise sonnig bei 15 Grad und im Süden meist sonnig bei 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich David Burkhardt.
SRF 2 Kultur.
Mit Hannes Dickelmann jetzt am Mikrofon um kurz nach 12. Einen guten Samstag wünsche ich Ihnen. Und für die Mittagsmusik ist jetzt als erstes der Westschweizer Pianist Olivier Gavet zuständig. Hier kommt er mit einer Scarlatti-Sonate.
Thank you.
Yehudi Menuhin war einer seiner Entdecker und Förderer, der Pianist Olivier Cavé, geboren 1977 in Martigny im schönen Wallis. Mit 4,5 gab es für den kleinen Olivier die ersten Klavierstunden und da sind sie nun heute, die überaus flinken Finger. Unter Beweis gestellt hat Olivier Cavé seine Fingerfertigkeiten hier mit Musik von Domenico Scarlatti, Sonate in G-Dur, Kirkpatrick-Verzeichnis 124. Und von der italienischen Barockmusik wechseln wir jetzt zur deutschen. Johann Fischer heißt der nächste Komponist im Programm. Das Altberg-Ensemble spielt seine Orchestersuite Nummer 2 in C-Dur und hat da für den Beginn nebst Streichern und Cembalo unter anderem auch eine Trommel bereitgestellt. Würdevolles Mitschreiten erlaubt. Thank you.
Thank you.
Mit Schwung noch diese Bauernmusik zum Schluss. «Air des Paysans» hieß hier der achte und letzte Satz dieser Orchestersuite Nummer 2 in C-Dur des deutschen Barockkomponisten Johann Fischer. Gespielt hat das Altberg-Ensemble zusammen mit dem Cembalisten Jörg Andreas Bötticher. Thank you.
Die Nachrichten von SRF um 12:30 mit Marco Koller. Guten Mittag. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien läuft die internationale Hilfe an. Vor allem Länder aus der Region unterstützen das schwer betroffene Myanmar. Zwei Parteien laden heute zur Delegiertenversammlung. Bei der SVP geht es um das Thema Zuwanderung und die Grünen fordern mehr Einsatz für Menschenrechte. Der Schweizer Energiekonzern Alpiq hat letztes Jahr mehr CO2 ausgestoßen und er ist bei den Klimazielen nicht auf Kurs. Warum? Das erklärt die Chefin von Alpiq zum Schluss der Sendung. Und das Wetter? Heute ist im Norden oft grau und nass bei 10 Grad. Im Süden ist es freundlicher bei 18 Grad. Mit der Stärke von 7,7 hat gestern in Teilen von Südostasien die Erde gebebt. Am stärksten betroffen ist das Bürgerkriegsland Myanmar. Dort ist unterdessen internationale Hilfe eingetroffen und mehrere Länder haben Hilfsgüter angekündigt. Livia Schmid berichtet.
China, Russland, Indien, Malaysia und Singapur. All diese Länder haben bereits Flugzeuge mit Hilfsgütern und Rettungskräften an Bord nach Myanmar geschickt. Außerdem kündigte China an, es werde dem Land weitere humanitäre Hilfe im Wert von umgerechnet knapp 14 Millionen US-Dollar zukommen lassen. Auch die westliche Welt sagte dem Land Hilfe zu, so kündigte etwa die EU eine erste Soforthilfe von 2,5 Millionen Euro an. Und die USA sprachen Myanmar ebenfalls ihre Unterstützung zu. In Myanmar spricht die Militärjunta von bisher über 1000 Todesopfern und über 2300 Menschen wurden demnach verletzt. Auch zeichnen sich große Schäden ab. Bei dem Erdbeben wurden Straßen, Brücken und Gebäude zerstört. Im benachbarten Thailand, in der Hauptstadt Bangkok, brach wegen des Erdbebens ein Hochhaus ein, das sich noch im Bau befand. Nach Verschütteten wird weiterhin gesucht. Vor den Medien sagte der stellvertretende Regierungschef Thailands, die Regierung habe weiterhin Hoffnung, dass es Überlebende gebe.
We always have hope. We work tirelessly and we still working around the clock to make sure that everybody is safe.
Man arbeite ununterbrochen, um sicherzustellen, dass alle in Sicherheit seien. In Bangkok starben mindestens 8 Menschen infolge des Erdbebens.
Livia Schmid hat berichtet. Nach der Verhaftung des Stadtpräsidenten von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ruft dessen Partei CHP für heute zu einer Großkundgebung in Istanbul auf. Damit soll die Freilassung von İmamoğlu erreicht werden. İmamoğlu war vor 10 Tagen festgenommen worden wegen Korruptionsvorwürfen. Als Stadtpräsident von Istanbul wurde er abgesetzt. Zurzeit sitzt der 53-Jährige im Gefängnis. Die Festnahme löste in der Türkei eine Protestwelle aus. Die Demonstrierenden werfen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, er wolle mit der Verhaftung von İmamoğlu seinen wichtigsten politischen Gegner loswerden. In den USA will die Regierung die staatliche Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die USAID, auflösen, und zwar bis im Juli. Das hat Außenminister Marco Rubio dem Kongress mitgeteilt. Die Behörde habe zu viel gekostet und zu wenig genützt, schreibt Rubio. Man beende alle Projekte, die nicht mit den Zielen der US-Regierung übereinstimmten. Kurz nach dem Regierungswechsel in den USA hatte die neue Regierung bereits die Gelder für die USAID gekürzt. Die Organisation zählte bis anhin zu den weltweit größten ihrer Art und organisierte zahlreiche Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel bei der AIDS-Hilfe oder beim Wiederaufbau in Kriegsregionen. In der Gemeinde Puydoux bei Lausanne treffen sich seit heute Vormittag die Delegierten der SVP. Ins Zentrum der Versammlung rückt die Partei die Themen Zuwanderung und Sicherheit. SVP-Präsident Marcel Dettling sagte:
Letzte Woche die neueste Kriminalstatistik. Wieder noch viel, viel mehr kriminelle Fälle in der Schweiz. Vor allem ausgeübt in der Mehrheit durch Ausländerinnen und Ausländer. Die Leute haben genug. Sie haben genug von dieser importierten Gewalt. Das brauchen die Leute nicht in unserer Schweiz. Wir wollen wieder eine sichere Schweiz.
Die SVP werde für eine sichere und freiere Schweiz kämpfen, sagte Dettling in seiner Rede vor den Delegierten. Unter anderem fassten die Delegierten an der Versammlung noch die Parole zur Abstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Auch die Grünen halten heute ihre Delegiertenversammlung ab in Brieg im Wallis. Im Zentrum steht die Forderung nach einem stärkeren Einsatz der Schweiz für Menschenrechte und fairen Welthandel. Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone sagte in ihrer Ansprache, die Schweiz müsse gegenüber der US-Regierung Position beziehen und sie dürfe sich auf keinen Fall bei Präsident Donald Trump anbiedern.
Wir wollen keine gefährliche Annäherung an die USA unter Trump. Die Schweiz muss aufhören zu lavieren. Die Schweiz muss Haltung zeigen. Mit der EU für das Völkerrecht, für die Demokratie und für die Menschenrechte.
Einem Freihandelsabkommen mit den USA erteilte Mazzone eine Absage. Schweizer Energiekonzerne stoßen beträchtliche Mengen an klimaschädlichem CO2 aus. Allein Alpiq ist für den Ausstoß von fast 7 Millionen Tonnen CO2 im In- und Ausland verantwortlich. Das entspricht etwa einem Sechstel dessen, was die ganze Schweizer Bevölkerung im Inland ausstößt. Und die Emissionen von Alpiq seien im letzten Jahr gar noch gestiegen, wegen der Energiewende. Das räumt Alpiq-Chefin Antje Kangiesser ein in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Klaus Ammann berichtet.
Bis 2040 will Alpiq eigentlich das Klimaziel Netto Null erreichen. Auf Kurs sei das Unternehmen da nicht, gibt Chefin Antje Kangiesser in der Samstagsrundschau zu. Der Grund sei die immer größere Zahl von Sonnen- und Windkraftwerken in Europa. Immer dann, wenn diese keine Energie liefern, kämen flexible Gaskraftwerke zum Zug.
Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Kraftwerke, die wir haben, insbesondere im Ausland unsere Gaskraftwerke, sie an Netzknotenpunkten sind und zum Netzausgleich dienen. Und je mehr Erneuerbare zugebaut werden, desto mehr werden diese auch abgerufen.
In Italien, Spanien und Ungarn betreibt Alpiq derzeit Gaskraftwerke. Um die eigene CO2-Bilanz zu verbessern, könnte das Unternehmen diese Kraftwerke verkaufen. Für Alpiq-Chefin Antje Kangiesser aber keine Lösung.
Ja, wenn ich dann nur die Alpiq anschaue, mag das für den einen oder anderen ein schlüssiger Weg sein. Ich denke aber, es nützt dem Klima überhaupt nichts. Und wir haben den Anspruch, diese Kraftwerke wirklich als Best Owner zu betreiben, indem wir immer wieder investieren, um immer wieder die Effizienz zu erhöhen.
Gaskraftwerke können deutlich effizienter gemacht werden. Klimaneutral werden sie aber erst, wenn das fossile Gas zum Beispiel durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Ob dieser rechtzeitig bis 2040 zur Verfügung steht, damit der Schweizer Energiekonzern sein Klimaziel erreicht, ist heute offen.
Klaus Ammann hat berichtet. Und dann noch der Blick aufs Wetter. Im Norden ist es heute meist bewölkt und zeitweise nass bei 10 Grad. Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1400 Metern. Im Süden gibt es sonnige Abschnitte bei 18 Grad. Morgen beginnt der Tag im Norden mit Wolkenresten und Nebelfeldern, dann wird es vorübergehend ziemlich sonnig, bis am Nachmittag aus Nordwesten neue Wolken aufziehen, dies bei 15 Grad. Im Süden wird es morgen meist sonnig bei 21 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich war David Burkhardt.
SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
Wie sehr verändert der Mensch die Natur? Und wie lässt sich das messen? Wie stark kürzt Trump die Corona-Forschung? Und was hat das für Folgen? Und dann noch dies.
Wenn sie dann wirklich nur noch erbrechen oder nur noch Kopfweh haben, dann gehen sie gescheiter runter und schauen, dass sie dann vielleicht nach 2-3 Tagen wieder raufkommen.
Wir führen Sie aufs Jungfraujoch in eine Forschungsstation, die den Forschenden einiges abverlangt. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Der Natur geht es nicht gut. Immer mehr Pflanzen- und Tierarten verschwinden. Eine neue Studie zeigt nun, wie sehr der Mensch diesen Verlust vorantreibt. Unter der Leitung der Universität Zürich und des Wasserforschungsinstituts ERWAG haben Forschende tausende bestehende Studien zum Thema unter die Lupe genommen. Wird die Natur immer mehr zum Einheitsbrei, haben sie sich gefragt. Und dabei haben sie einen interessanten, vergleichenden Ansatz gewählt. Was dabei herauskam, weiß Felicitas Erzinger.
Ein Riesenaufwand sei es gewesen, sagt der Ökologe Florian Altermatt von der Universität Zürich und dem Wasserforschungsinstitut ERWAG. 10'000 Biodiversitätsstudien haben sie durchforstet. Rund 2000 blieben am Ende übrig, die genau das drin hatten, was er und sein Team suchte.
Das sind Studien, wo beispielsweise ein See naturnah war und der andere See wurde mit Stickstoffeinträgen oder Pestizideinträgen beeinflusst. Und dann kann man die naturnahe und die beeinflusste Situation miteinander vergleichen.
Oder ein Gebiet, wo ein Teil des Waldes abgeholzt wurde, der andere nicht. Oder noch ein Beispiel. Ein See, den man künstlich erwärmte, verglichen mit einem See ohne Maßnahme. Immer ein direkter Vergleich also. Das Ziel?
Mit unserer Studie, die ähnlich wie in einer Medikamentenstudie, wo man eine Kontrollgruppe und eine Testgruppe hat, kann man dann eben den Faktor, der den Unterschied ausmacht, klar festhalten.
Die Verschmutzung durch Pestizide, Umweltgifte oder Nährstoffe, der Verlust von Lebensräumen, der Klimawandel, aber auch Jagd und Fischerei sowie eingeschleppte Arten. Der Einfluss des Menschen also. Und immer die Frage, wie wirkt sich das auf die Biodiversität aus? Das Fazit?
Wir finden global über alle Organismengruppen und über alle Arten und Lebensräume hinweg einen Rückgang der Artenvielfalt.
Von den kleinsten Mikroben über Pflanzen, Vögel, Amphibien und Säugetiere. Sie alle werden immer weniger. Im Schnitt sind es ein Fünftel weniger Arten in Gebieten, die der Mensch beeinflusst, verglichen mit solchen ohne Einfluss. Und der Mensch verändert, welche Arten wo vorkommen, also wie Gemeinschaften zusammengesetzt sind.
Wir finden, und das ist auch in Konsistenz mit ganz vielen anderen Einzelstudien, eine Verschiebung zu vor allem wärmeliebenden und Pestizid- oder umweltverschmutzungstoleranten Arten. Also es gehen so, die Spezialisten gehen verloren und die, jetzt mal plakativ gesagt, Otto-Normalverbraucher-Arten nehmen zu.
Beides seien keine total neuen Erkenntnisse, sagt Florian Altermatt. Dennoch habe ihn überrascht, wie stark die Artenzahlen zurückgehen und das sowohl an Land, in Seen und Flüssen sowie im Meer. Und auch noch etwas anderes habe ihn überrascht.
Es gibt Artgemeinschaften, die durch den menschlichen Einfluss ähnlicher werden. Das ist beispielsweise wie, wenn in einer Stadt plötzlich alle Restaurants nur noch die gleichen Menüs anbieten. Und dann finden wir aber auch andere Situationen, wo die unterschiedlicher werden. Und beide diese Veränderungen sind also anzutreffen. Und das ist eigentlich einer der offenen Punkte, der noch nicht ganz geklärt war.
Das sei denn auch das Einzigartige an dieser neuen Analyse, sagt Ruhl van Klink. Er arbeitet am Zentrum für Biodiversitätsforschung in Deutschland und war selber nicht an der Studie beteiligt.
Wir sind alle davon ausgegangen, dass diese Homogenisierung stattfindet. Und das scheint dann jetzt nicht so zu sein. Also zumindest, wir können das nicht nachweisen, dass das überall passiert.
Ein anderes Wort, das der Biodiversitätsforscher für diese Homogenisierung nutzt, ist McDonaldisierung. Auf die Insektenwelt übertragen bedeutet das zum Beispiel, in allen Parks einer Stadt gibt es nur noch Schwebfliegen. Differenzierung auf der anderen Seite ist?
In einem Park sieht man ganz viel Schwebfliegen und anderswo in einem anderen Park gibt es viele Bienen und in einem anderen Park gibt es viele Schmetterlinge.
Die Arten haben sich also in verschiedene Perke aufgeteilt. Das Verhältnis von Auseinanderdriften zu Einheitsbrei ist der neuen Studie zufolge etwa 50-50. Was dieses Ergebnis bedeutet, darüber müsse die Forschung nun erstmal ruhig nachdenken, meint van Klink. Für Florian Altermatt ist aber bereits klar, dass beide Entwicklungen unerwünscht sind. Genauso wie der Fakt, dass die Artenzahl abnimmt und sich die Verbreitung der Arten stark verändert. Denn
die Veränderungen, die wir beobachtet haben, die führen dazu, dass diese Ökosysteme weniger stabil sind, auch dann weniger Ökosystemleistungen wie beispielsweise Reinigungsleistungen in Gewässern oder Biomasseproduktion in Wäldern etc. leisten können.
Auch die Bestäubung von Blütenpflanzen und Obstbäumen ist eine wichtige solche Leistung der Natur, die dem Menschen zugute kommt. Auch wir werden also mit dem massiven Rückgang der Biodiversität zu kämpfen haben.
Wie wir Menschen die Natur verändern, Felicitas Erzinger hat berichtet. Und jetzt ist meine Kollegin Irene Dietschi bei mir im Studio mit den Meldungen der Woche. Irene, was bringst du uns mit?
Eine weitere Hiobsbotschaft für die Forschung in den USA. Diesmal trifft der Kürzungshammer von Präsident Donald Trump die Covid-19-Forschung. Okay. Die Gesundheitsbehörden NIH und CDC haben begonnen, Milliarden von Forschungsgeldern zu kürzen für Forschungsprojekte, die mit Covid-19 zu tun haben. Das geht aus einem internen Papier der NIH von letzter Woche hervor, das dem Fachmagazin Nature exklusiv vorliegt.
Um wie viele Forschungsprojekte und um wie viel Geld geht es denn konkret?
Betroffen bei der NIH sind 600 laufende Projekte im Umfang von rund $1 Milliarde, in denen das Wort «Covid» im Titel vorkommt. Darunter ist auch ein großes Forschungsprogramm für die Entwicklung antiviraler Medikamente gegen SARS-CoV-2 und 6 andere Virustypen, die theoretisch eine Pandemie auslösen könnten. Auch die Long-Covid-Forschung ist betroffen. Gemäß einer geleakten E-Mail-Korrespondenz will die Trump-Administration demnächst ihr Office of Long-Covid Research and Practice schließen, welches verschiedenste Programme koordiniert. Bei der CDC sind laut NBS News Reports noch viel größere Kürzungen im Bereich von Covid-19 vorgesehen, und zwar im Umfang von $11,4 Milliarden. Um welche Projekte es sich konkret handelt, ist nicht bekannt.
Aber wie begründen die US-Behörden denn diesen Schritt?
Offiziell gar nicht. Sie halten sich bedeckt. Nature hat beim US Department of Health and Human Services, HHS, nachgefragt, also dem amerikanischen Gesundheitsministerium unter Robert Kennedy Jr., das diesen Behörden vorsteht. Die Antwort lautete, Zitat, die Covid-19-Pandemie ist vorbei und HHS wird nicht länger Milliarden von Steuergeldern verschleudern, um auf eine nicht mehr existierende Pandemie zu reagieren.
Und wie reagieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Ankündigungen?
Ja, sie sind entsetzt. Es sei kurzsichtig und gefährlich, die Virenforschung in Bausch und Bogen einzudampfen, denn es gehe ja um weit mehr als SARS-CoV-2. Es gehe auch um künftige Pandemien. Ich habe mich auch bei Schweizer Forschenden umgehört, unter anderem bei Richard Neher. Er forscht am Biozentrum der Universität Basel zur Evolution von RNA-Viren, wie eben SARS-CoV-2. Und er sagte mir,
aus meiner Sicht ist diese Kürzung von allen Projekten, die mit Covid-19 zu tun haben, eine ausgesprochen kurzsichtige und destruktive Maßnahme. Denn wir haben über Covid-19 in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel gelernt. Nicht nur über das Virus selber, sondern auch über die Art und Weise, wie der Körper, das Immunsystem auf solche Infektionen reagieren, auf wiederholte Expositionen, wiederholte Infektionen reagieren. Und das informiert nicht nur unser Wissen über Covid-19, sondern über Viren im Allgemeinen. Und dadurch trägt es zur Vorbereitung bei auf künftige Pandemien, aber auch auf die alltäglichen Viren, die wir immer wieder sehen.
Wie wertvoll langfristige Projekte seien, zeige zum Beispiel die HIV-Forschung, hat Richard Neher noch gesagt. Es habe viele Jahre gedauert, um Medikamente gegen HIV zu entwickeln, doch der lange Schnauf der Forschung, der habe sich ausbezahlt.
Die Kürzungen, welche die Trump-Administration jetzt also macht, wirken sich die indirekt auch auf die Schweiz aus?
Auch diese Frage habe ich Richard Neher gestellt.
Ja, durchaus. Ich meine, Wissenschaft ist eine sehr vernetzte internationale Aktivität und wir haben vielerlei Kooperationen mit Kollegen in den USA. Ein konkretes Beispiel, was mir jetzt in den Zusammenhang einfällt, ist, dass das Schweizer Institut für Bioinformatik koordiniert seit vergangenem Sommer ein Projekt, um Pathogendaten zu harmonisieren und auszutauschen, das von der NIH finanziert wird. Und das soll jetzt wohl auch Kürzungen zum Opfer fallen.
Zusammengefasst, viel Wissen und auch die Investitionen in dieses Wissen, all das wird jetzt quasi aus dem Fenster geworfen.
In deiner zweiten Meldung, Irene, geht's um die Ausdauer von Pferden, hast du mir verraten.
Ja, Pferde sind ja unvergleichliche Kraftmaschinen. Sie sind Superathleten und können scheinbar endlos rennen. Wir kennen das von unzähligen Western oder auch Kinderfilmen, in denen Pferde vorkommen. Pferde galoppieren weiter über die Prärie, wenn jedes andere Säugetier längst ausgepumpt alle Viere von sich streckt, Menschen inklusive. Die erstaunliche Ausdauer von Pferden hat die Wissenschaft schon immer fasziniert. Jetzt sind Forschende in den USA darauf gekommen, was dahinter steckt.
Das Galoppiergehen.
Ja, schön wäre es. Nein, Grund ist eine genetische Veränderung in einem Gen namens KEAP1. Diese Mutation, ja, nicht so einfach schön wie das Galoppiergen, aber es ist eine Mutation und die bewirkt, dass die Energieproduktion in den Muskeln der Pferde angekurbelt wird. Normalerweise ist der Preis für erhöhte Energieproduktion in den Zellen sogenannter oxidativer Stress. Das ist ein Zustand im Stoffwechsel, bei dem Schäden an den Zellen entstehen. Die Mutation bei KEAP1 hat aber zur Folge, dass ein anderes Gen namens NRF2 aktiv werden kann. Und dieses Gen, NRF2, schützt die Tiere vor oxidativem Stress.
Tönt für mich immer noch etwas kompliziert. Was heißt das jetzt konkret?
Ja, die Pferde können enorm viel Sauerstoff in ihre Lungen pumpen. Im Vergleich mehr als doppelt so viel wie menschliche Superathletinnen und Athleten wie Usain Bolt oder die Schweizer Sprinterinnen Mujinga und Didachi Kambunji. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, wird der Sauerstoff in Energie umgewandelt. Unmengen von Energie in sehr kurzer Zeit, was normalerweise eben zu Zellschäden führen würde. Durch ihren genetischen Vorteil sind Pferde, aber auch Esel und Zebras weitgehend davor gefeit.
Du hast noch eine dritte Meldung mitgebracht, Irene.
Im Weltraum geht eine Ära zu Ende. Das Weltraumteleskop Gaia der Europäischen Weltraumagentur ESA ist nach 12 Jahren abgeschaltet worden am Donnerstag, 27. März. Gaia war einer der erfolgreichsten Astronomiehelfer im All. Das Teleskop hat die Sterne der Milchstraße und unzählige weitere kosmische Objekte so präzis kartiert wie nie zuvor. Informationen von fast 2 Milliarden Sternen unserer Galaxie hat Gaia im Laufe der Jahre geliefert, aber auch über Kugelsternhaufen, Asteroide und ferne Quasare. Doch jetzt ist der Treibstoff des Teleskops erschöpft.
Und das war ein Unfall oder so vorgesehen?
Nein, es war kein Unfall, im Gegenteil. Der Treibstoff hat sogar 5 Jahre länger gereicht als ursprünglich geplant. Aber nun geht er endgültig zur Neige. Deswegen hat die ESA schon im Januar dieses Jahres den wissenschaftlichen Betrieb von Gaia eingestellt. Die Zeit bis jetzt hat sie genutzt, um die Daten noch herunterzuladen.
Und was passiert denn jetzt mit diesem Superteleskop? Wird das jetzt zu Weltraumschrott?
Nein, das Teleskop darf nicht vor Ort bleiben, weil es den sogenannten Lagrange-Punkt 2 gefährden könnte, der für die ESA ebenfalls wissenschaftlich wertvoll ist. Deswegen wurde Gaia via Befehle von der Erde aus in einen stabilen Friedhofsorbit nahe der Sonne befördert. Dort kreist es nun, das Teleskop, und ruht in Frieden.
Das Jungfraujoch wird vermarktet als Top of Europe. Mehr als 1 Million Touristinnen und Touristen aus aller Welt lassen sich jedes Jahr dort hochfahren, um den Schnee zu sehen und den Aletschgletscher, den größten Gletscher der Alpen. Doch abgeschottet vom Touristentrubel gibt es da oben auch eine wichtige Forschungsstation. Die Höhe von 3500 Metern über Meer ermöglicht einen exzellenten Blick in die Atmosphäre. Ich habe mir diesen speziellen Ort letzte Woche zeigen lassen und dabei verschiedene Forschende getroffen. Sie messen hier oben die Treibhausgase, untersuchen das Gletschereis oder untersuchen Blaualgen, die sich allenfalls als Nahrung für Astronauten eignen könnten. Doch zuerst ging's mitten durch die Touristenströme, vorbei an Uhren- und Schokoladenshops und dann durch eine diskrete Tür. Eine Tür, wo die wenigsten reinkommen. Geführt hat mich der Betriebswart, Thomas Furter.
Da gehen wir jetzt ins Herzstück der Forschung. Da sind wir jetzt in unserem Wetterstübli. Also wir haben den Auftrag von Meteo Schweiz, täglich 5-mal das Wetter zu beobachten.
Seit 2 Jahren arbeitet Thomas Furter als Betriebswart hier oben, zusammen mit seiner Frau. Er schaut durch die kleinen Fenster, um zu bestimmen, auf welcher Höhe welche Wolken zu sehen sind.
Wir sehen hier eigentlich hämmerlichte Sonneneinstrahlung, aber der ist getrübt. Mhm. Also das heisst, wir haben hier eine geschlossene Wolkendecke. Die ist relativ hoch oben. Man sieht dort die Flugzeuge oben durchfliegen. Also ich würde jetzt deren etwa 8000 geben.
8000 Meter über Meer. Eine Cirrostratus-Wolke, sagt Furter und tippt seine Beobachtungen gleich in den Computer. Der Blick in die Temperaturmessreihen zeigt, wie sehr sich der Klimawandel hier oben auswirkt. Es wird deutlich wärmer, das Gletschereis an den Bergflanken schmilzt und immer öfter komme es zu Steinschlägen, sagt Furter und zeigt auf der anderen Seite zum Fenster raus.
Sieht man, dass dort, wenn man Richtung Münchsach hinterher geht, der Spalt oder die Felsen, die dort zum Vorschein kommen, die werden immer grösser.
Niederschlag gab es hier bis vor 20 Jahren auch im Sommer fast nur als Schnee. Jetzt regne es von Mai bis Oktober regelmäßig. Wir steigen einen Stock weiter hoch ins Labor. Der Raum ist vollgepackt mit Messgeräten, Kabeln und Servern. Das eigentliche Herzstück der Forschungsstation, sagt Furter.
85% ist mittlerweile Klimaforschung. Da oben sind vor allem Aerosol, also Partikel, Feinstaubbelastung, plus ca. 100 verschiedene Gase, vornehmlich Treibhausgase, aber auch ozonschädigende Gase, die wir hier in die Nachtzeit messen.
Zwei englische Forscher haben hier unabhängig voneinander die Messung der kosmischen Strahlung perfektioniert. Dafür bekamen sie 1948 und 1950 den Nobelpreis. Heute stellen die Forschenden meist nur noch ihre Messgeräte hier auf und lesen die Daten dann remote im Flachland im Büro aus. Reibungslos funktioniert nicht immer alles. Gerade heute gibt es ein Problem mit einem Gerät. Die Computersteuerung geht nicht mehr.
Das muss ich mal schauen, ob ich neu starten
kann. Die Forschenden kämen fast von der ganzen Welt, sagt Furter, während er am Computer hantiert.
Aktuell haben wir Projekte aus Belgien, Deutschland, Finnland und geplant ist, dass auch eine südkoreanische Gruppe kommt.
Die meisten aber kommen aus der Schweiz, so wie Arthur Braun von der EMPA. Er sitzt im Experimentierraum nebenan.
Herr von Burg, ja?
Guten Tag.
Grüezi, Arthur Braun.
Seine Koffer sind bereits gepackt. Eine Woche war der EMPA-Forscher zusammen mit einem Kollegen hier oben, um das Verhalten von Blaualgen zu untersuchen. Es geht um Cyanobakterien, die im Wasser leben und Photosynthese machen, also Sauerstoff. Das Leben hier oben auf 3500 Metern über Meer sei belastend, sagt Braun.
Also man ist außer Atem, obwohl man gar nichts gemacht hat. In der ersten Nacht schläft man sehr schlecht. Auch die Cyanobakterien merken sich ja auch.
Aber genau deshalb war er hier oben. Er hat in zwei Versuchsanlagen Elektroden beschichtet mit Cyanobakterien. Eine Anlage stand draußen im grellen Licht und war den riesigen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die andere Anlage stand hier drin. Dann wurde über den Stromfluss gemessen, wie sich die Cyanobakterien entwickeln.
Das ist so, wie wenn man ein EKG anlegen würde an einen Patienten.
Braun interessiert, wie sich die Blaualgen an die Höhe anpassen. Denn
unsere Kollegen in Belgien, mit denen wir kooperieren auf dem Gebiet, wollen Cyanobakterien als erstes nachwachsendes Lebensmittel im Weltraum für Astronauten etablieren.
Die Frage aber ist, wie gut die Blaualgen im Weltraum wirklich wachsen. Denn wo es keine schützende Erdatmosphäre gibt, wirkt die schädigende kosmische Strahlung der Sonne.
Die kosmische Strahlung ist sehr aggressiv, deswegen tragen Astronauten Schutzanzüge. Also die Sonne ist ein Monster.
Hier oben sind wir zwar noch lange nicht im Weltraum, aber auf 3,5 Kilometern Höhe ist die schädliche Strahlung bereits etwa 10-mal stärker als auf Meereshöhe. Das mache den Standort Jungfrau Joch interessant für solche Experimente, sagt Braun. Und es sei näher und günstiger als das Kernforschungszentrum in Belgien, wo er auch arbeitet. Wir gehen zurück durch die Touristenströme zum Wohnbereich der Forschungsstation. Sonja Stöckli, Thomas Furters Frau, zeigt mir die wunderschöne, fast 100 Jahre alte Bibliothek mit Blick über den Aletschgletscher, die Werkstatt und die Zimmer.
Wir haben 12 Betten. Die sind den Forschern vorenthalten und nicht für die Öffentlichkeit.
Es sieht aus wie in einer SAC-Hütte. Nur sind es hier kleine Einzelzimmer und kochen müssen die Forschenden selber. Allerdings hätten sie oft keinen Appetit oder sie hätten Kopfweh, zumindest zu Beginn, sagt Stöckli. Die meisten gewöhnten sich relativ schnell an die Höhe, aber ab und zu müssten sie auch Leute wieder runterschicken.
Wenn sie dann wirklich nur noch erbrechen oder nur noch Kopfweh haben, dann gehen sie gescheiter runter und schauen, dass sie dann vielleicht nach 2-3 Tagen wieder raufkommen, ob es dann besser geht.
Weil das bringt es nicht, wenn man einfach unwohl ist. Dann ist auch gefährlich.
Sie selber hätten unterdessen mehr rote Blutkörperchen gebildet und keinerlei Probleme mehr mit der Höhe, sagt Stöckli. Und das sei auch nötig, denn zu tun gäbe es viel hier.
Wir machen alles, oder? Von Schneeschaufeln über Putzen, über Führungen.
Und so führt mich die Betriebswartin schließlich noch raus in den Schnee zu den Gletscherforschenden. Unmittelbar neben dem Gebäude stehen wir schon auf dem Aletschgletscher. Matthias Huss von der ETH Zürich und Martina Barandun von der Universität Freiburg bohren von Hand mit einem langen Schneebohrzylinder einen Kern aus der Schneedecke, um danach zu bestimmen, wie schwer der Schnee ist.
Das ist streng. Wenn man diese Messungen ein paar hundert Mal am Tag gemacht hat, dann spürt man es in den Armen.
Seit 100 Jahren messen die Forschenden die Entwicklung des Gletschers mit solchen Methoden. Und es zeigt sich, heute schmilzt der Aletschgletscher in nie gesehenem Tempo. Besonders krass war es im Jahr 2022.
Wir hatten 6 Meter Schmelze auf dem Concordiaplatz in der Mitte des Gletschers über dem dicksten Eis der Alpen. Und das ist sehr schwierig vorzustellen.
In nur 2 Jahren, 2022 und 2023, ging das Volumen der Schweizer Gletscher um 10% zurück. Ohne Klimaschutz gäbe es hier oben bis in 75 Jahren kein Eis mehr, sagt Martina Barandun von der Universität Freiburg.
Wenn wir nichts machen, verlieren wir alle Gletscher bis ins Jahr 2100.
Mit Klimaschutz sei noch was zu retten, sagt Kollege Huss.
Es ist noch was zu retten, aber leider nicht mehr viel.
Etwa 1/4 der Schweizer Gletscher, vor allem die über 3000 Meter Höhe, werden bis 2100 bleiben, wenn es die Staatengemeinschaft doch noch schaffen sollte, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Huss und Barandun blicken in die Ferne über den heute noch 22 Kilometer langen Eisstrom. Dann zücken sie Sondierstangen und stoßen sie Stück für Stück in den Schnee, um die Tiefe der diesjährigen Schneeschicht zu bestimmen. Sie messen so lange,